ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, der etwas, ich sag mal, sperrige Name verrät schon, es handelt sich hier nicht um ein verrücktes Unternehmen, sondern um eine Anlaufstelle des Landes. Und deren Chef Volker Klinzlen ist zu Gast in SWR 1 Leute. Was sind Sie? Sind Sie, ja, Sie sind keine Landesbehörde. Wie würden Sie Ihr Haus beschreiben?
Wir sind definitiv keine Behörde, sondern wir sind eine GmbH. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das zwar komplett dem Land gehört, dem Klimaschutz verpflichtet ist, und wir versuchen, Kommunen, aber auch Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu helfen, sie zu unterstützen, zu vernetzen, zu informieren, zu motivieren mit allen Themen rund um das Thema Klimaschutz.
Also wann suche ich die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, kurz KEAR, dann haben wir es vielleicht ein bisschen abgekürzt, auf? Also wenn ich ein Unternehmen habe, wenn ich eine Privatperson bin, wenn ich Bürgermeister einer Gemeinde bin?
Also primär als Bürgermeister, als Privatperson wenden Sie sich an uns, wenn Sie Ihr Gebäude sanieren wollen, wenn Sie es nicht an die regionale Energieagentur tun. Aber unsere primäre Adressat sind Kommunen, sind die Bürgermeister, sind die Klimaschutzmanager in den Kommunen, sind aber auch mal die Hausmeister, die versuchen, ihre Gebäude so effizient wie möglich zu betreiben. Denen erklären wir dann, wie Energiemanagement geht. Energiemanagement heißt also, versuche deine bestehenden Gebäude so energieeffizient wie möglich zu betreiben.
Und die Anlaufstelle oder Sie als Anlaufstelle sind dann auch in jeder Kommune, in jeder Gemeinde bekannt, oder müssen Sie da manchmal noch Klinken putzen?
Also ich denke, bei den Bürgermeistern, bei den Bauamtsleitern, bei den Klimaschutzmanagern sind wir bekannt. Uns gibt es ja inzwischen seit 30 Jahren. Also insofern hatten wir schon die Gelegenheit, uns bekannt zu machen.
Gut.
Beim Bürger sind wir weniger bekannt. Damit können wir aber auch gut leben.
Was ich mich gefragt habe im Leitbild der KEAR, heißt es, dass Sie neutral und unabhängig arbeiten. Wie geht das, wenn Sie mit Ihrem Haus zum Land gehören und Baden-Württemberg aktuell dann halt grün-schwarz regiert wird? Da muss ja trotzdem eine Absprache sein.
Jein. Wir sind dem Klimaschutz verpflichtet. Mhm. Das heißt, wir haben auch mit einer CDU-Umweltministerin hervorragend zusammengearbeitet. Das ist mit der jetzigen grünen Umweltministerin genauso der Fall. Und ich gehe davon aus, dass das bei einer anders gearteten Hausfarbe ebenfalls der Fall ist, solange wir für den Klimaschutz stehen. Also klar ist, wir kommen um das Thema Klimaschutz nicht herum. Und dafür steht die KEAR.
Und das heißt, Sie beraten mit Ihrem Haus dann auch das Umweltministerium, oder geht es eher andersrum, dass das Umweltministerium Ihnen sagt, was zu tun wäre?
Das Umweltministerium sagt uns relativ selten, was zu tun ist. Wir stimmen uns natürlich mit dem Umweltministerium inhaltlich fachlich ab, arbeiten auch zum Teil im Auftrag des Umweltministeriums, wenn es um Leitfäden für die kommunale Wärmeplanung beispielsweise geht, erstellen wir im Auftrag des Umweltministeriums. Natürlich arbeiten wir nicht gegen das Umweltministerium, ist ja völlig klar. Aber wir sind jetzt nicht unmittelbar Befehlsempfänger des Umweltministeriums.
Sie sind selbst Ingenieur, haben sich bei Ihrer Promotion mit Wasserstoff-Energietechnik auseinandergesetzt. Nach fast 20 Jahren in diesem Winter in dieser leitenden Funktion gehen Sie dann Ende des Jahres in den Ruhestand. Ist das so der ungeahnte Traumjob für Sie gewesen oder den Sie jetzt noch machen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie als Kind gesagt haben, ich möchte doch mal Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur werden.
Nee, ganz so war es nicht. Aber das Thema Energieeffizienz, erneuerbare Energien beschäftigt mich tatsächlich seit der Schule. In den 70er Jahren, erinnern Sie sich an die Energiekrise der 70er Jahre?
Wir haben eben schon die autofreien Sonntage angesprochen.
Genau, ich bin in der Zeit mit dem Fahrrad auf der A81 spazieren gefahren, und das hat mich nachhaltig geprägt, genauso wie ein Physiklehrer, der uns viel Hintergründe vermittelt hat. Und ich habe in der Schule bereits den ersten Wärmetauscher gezeichnet, während andere Comics gezeichnet haben. Das heißt, wenn es die KEAR damals schon in dieser Form gegeben hat, KEAR BW muss ich natürlich sagen, ja. Wäre das tatsächlich der Traumjob gewesen, aber der Weg Richtung erneuerbare Energien, Energieeffizienz war damals schon vorgezeichnet.
Beim viel diskutierten Klimawandel denken wir schnell ans große Ganze und blicken auf die gesamte Welt. Wir wollen aber im Land bleiben, in SWR 1 Leute mit Volker Klinzlen von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg. Sie haben mir gerade eine Postkarte in die Hand gedrückt. Ich könnte jetzt sagen, der Aufdruck ist künstlerisch wertvoll. Von links nach rechts verlaufend sind es Striche, die links noch stark bläulich sind und rechts gehen sie in den dunkelroten Bereich. Ist allerdings nicht künstlerisch wertvoll, sondern eher tragisch, was dort zu sehen ist. Wenn Sie es aufschlüsseln könnten, bitte.
Leider ist das keine künstlerische Darstellung, sondern es sind die sogenannten Warming Stripes, die Fieberkurve Baden-Württembergs. Je dunkler blau diese Linie ist, desto kälter war das Jahr, das dargestellt wird. Je dunkler rot, desto wärmer war das Jahr. Heißt also, wir haben ein Liniendiagramm, das zeigt, in Baden-Württemberg ist der Klimawandel angekommen.
Und wir sehen dann halt in der Mitte, dass es mal so einen roten Peak gab, dass es mal rot-orange war. Genau. Aber dann mehr in die heutige Zeit gehend, ins letzte Viertel, da ist es dann wirklich nur noch rot.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Klima in Baden-Württemberg drastisch verändert. Es ist sehr viel wärmer geworden, was diese Grafik zeigt. Und wir merken es auch an vielen anderen Stellen. Viele andere Beispiele in Baden-Württemberg zeigen uns, der Klimawandel ist da. Es ist nichts, was in ferner Zukunft passiert.
Welche Beispiele können Sie da noch anführen?
Denken Sie an die Schneelage auf der Schwäbischen Alb. Mhm. Wenn Sie sich überlegen, in den 70er Jahren konnten dort die Lifte über Wochen hinweg Skifahrer transportieren. Das ist heute ein absoluter Ausnahmefall. Als Kind habe ich ein Iglu gebaut in Aalen. Was ist das, würden mich meine Kinder heute fragen. Ich war vor 2 Wochen wandern mit einer Familie auf der Chesa Plana. Von der Chesa Plana sieht man nach Norden auf den Brandner Gletscher. Mhm. Wäre er noch da? Vor 20 Jahren war da noch ein Gletscher. Inzwischen sieht man da nur noch eine dreckig braune Geröllrinne. Der Brandner Gletscher ist da verschwunden und der diente unter anderem auch der Vergleichmäßigung der Wasserführung des Rheins und des Bodensees. Das heißt also auch solche Trockenphasen, wie wir es jetzt im Frühsommer im Rhein hatten, im Bodensee hatten, hat damit zu tun, dass die Gletscher verschwinden.
Mhm. Heißt also, Klimawandel klar bei uns zu spüren. Ich habe mir noch rausgeschrieben, die Durchschnittstemperatur, das passt dann halt zu diesem Diagramm, was wir hier haben. Von 2014 bis 2023 lag in Baden-Württemberg bei 10 Grad die Durchschnittstemperatur, damit aber dann halt auch 2,2 Grad über dem Vergleichszeitraum von 1881 bis 1910. Und für die Zukunft droht da ja dann halt auch noch ein weiterer Temperaturanstieg. Was halten Sie Menschen entgegen, die sagen, ach, das ist ja eh alles nur Panikmache?
Die Zahlen, die Fakten zeigen, der Klimawandel ist da. Wir haben noch viele andere Beispiele. Fragen Sie einen Forstwirt, was er zur Panikmache beim Klimawandel hält. Die Fichte ist ein Baum, der in Baden-Württemberg aussterben wird. Schauen Sie sich die Fakten an. Es gibt kein Vertun. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen schneller werden, was Klimaschutzmaßnahmen anbetrifft, um das Schlimmste noch zu verhindern. Das geht. Wir kriegen das noch hin, aber wir müssen schneller werden.
Folgen sind ja dann auch weniger Schifffahrt oder eingeschränkte Schifffahrt, weil weniger Wasser, mehr Schädlinge in der Landwirtschaft, die auch damit einhergehen, oder?
Die Tigermücke ist in Baden-Württemberg angekommen. Die invasiven Ameisen, die wir im Moment gerade in Kehl und rund um Esslingen haben, haben damit zu tun. Da gibt es jede Menge Beispiele. Extremwetterereignisse, die Niederschläge, die wir hatten im vergangenen Jahr, die Hochwasser in Middelsbach mit Toten. Sowas wird zunehmen und auf sowas müssen wir uns verstärkt einstellen, zum Beispiel auch dadurch, dass wir unsere Städte umgestalten hin zu Städten, die sehr viel mehr Wasser absorbieren können. Wir nennen das dann Schwammstadt. Gleichzeitig dieses Wasser speichern für trockene Phasen und in der Lage sind, dieses Wasser wieder nutzbar, verfügbar zu machen für beispielsweise Bäume in der Stadt, die dazu führen, dass das Klima in der Stadt erträglicher wird. Die Städte werden ein zunehmendes Problem bekommen mit der Erhitzung, mit zunehmenden Tagen über 30 oder gar 35 Grad, bedeutet für den Bürger, der in dieser Stadt lebt, ein Problem.
Wenn wir in den bundesweiten Vergleich schauen, ist Baden-Württemberg deutlicher von diesem Klimawandel betroffen als, wenn wir jetzt ganz nach oben schauen, als Schleswig-Holstein?
Da bin ich jetzt überfragt, aber ich merke es zum Beispiel in Brandenburg, dass dort die Wälder noch viel größere Probleme haben wie in Baden-Württemberg. Faktisch, wir sind betroffen.
Diese Meldung hatten wir diese Woche in den Nachrichten. Das Land ist laut eines WWF-Rankings bei der Energiewende abgeschlagen. Drittschlechtestes Bundesland. Einen der höchsten Pkw-Bestände pro Kopf etwa, bei der Flächenversiegelung auch ziemlich weit vorn oder auch hinterherhinkend bei den energetischen Sanierungen. Das wäre, das sage ich bewusst so, auch ein schlechtes Zeugnis für Ihre Arbeit.
Zum Glück ist da ein Rechenfehler passiert, den WWF inzwischen eingeräumt hat. Baden-Württemberg ist jetzt nicht mehr am Ende dieses Rankings, sondern in der Mitte. Was aber natürlich andererseits auch heißt, es gibt noch viel zu tun, auch in Baden-Württemberg. Denn ein mittlerer Platz heißt, wir sind nicht auf Zielpfad, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Wenn wir uns Indikatoren angucken, die wir im Statusbericht kommunaler Klimaschutz finden oder auch in Daten der LOBW, dann sehen wir, dass Baden-Württemberg an vielen Stellen gut dasteht. Die Punkte, die Sie erwähnt haben, sind in der Tat Felder, in denen Baden-Württemberg noch Nachholbedarf hat. Auch beim Windenergieausbau ist Baden-Württemberg nicht die Speerspitze der Bewegung in Deutschland. Was Baden-Württemberg beispielsweise auszeichnet, ist ein hervorragendes Netz an regionalen Energieagenturen. Neben uns als Landesenergieagentur gibt es flächendeckend quasi in jedem Landkreis eine regionale Energieagentur als unmittelbare Anlaufstelle für den Bürger, in der der sich informieren kann zum Thema Klimaschutz und zu den Möglichkeiten, die der Bürger hat. Wir sind gut im Forschungsbereich. Wir haben einige sehr renommierte Forschungseinrichtungen, das ISE in Freiburg, das ZSW in Stuttgart, weitere. Also da sind wir durchaus gut. Wir nehmen Förderangebote des Bundes relativ gut in Anspruch. Aber da hat der WWF durchaus recht, es gibt Bereiche, in denen Baden-Württemberg noch Nachholbedarf hat. Und das bedeutet, wir haben durchaus für die nächsten Jahre noch viel zu tun.
Auch wenn Sie das jetzt gerade zu Recht korrigiert haben, was dieses Ranking angeht, schauen Sie da drauf und lässt Sie das erstmal schlucken und sagen, ah, ich dachte, wir wären schon weiter, oder ist das Motivation, eben weiter voranzugehen?
Also die Themenfelder, die Sie angesprochen haben, die sind uns bekannt, dass wir im Bereich Gebäudesanierung noch Nachholbedarf haben, ist nichts Neues. Wir wissen auch, dass der Pkw-Bestand Autoland Baden-Württemberg ein höherer ist als in anderen Bundesländern. Das hat auch damit zu tun, dass Baden-Württemberg ein reiches Bundesland ist. Das ist für uns Herausforderung und Aufgabe, noch mehr zu tun, noch besser zu werden.
Sind Sie ein geduldiger Mensch?
Nee, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Mir geht es an vielen Stellen zu langsam. Und es kribbelt mich oft.
Das heißt, Sie machen oft eine Faust in der Tasche, weil Sie sagen, es dürfte gerne schneller gehen?
Ja. Also insbesondere, wenn ich dann von einem Bürgermeister höre, der sagt, Klimaschutz soll erstmal die Chinesen und die Amerikaner machen, dann muss ich schon sehr an mich halten, weil das ärgert mich. Sowas regt mich auf. Ich bin dann geneigt zu antworten, dann kommt es ja auf meine 0,0 irgendwas Prozent Steuern, die ich in meinem Ort zahle, auch nicht an. Und wir lassen das einfach. Also da gibt es den schwäbischen Satz, dem ich ihm dann entgegne. Wenn jeder vor seinem Haus fegt, ist die ganze Gasse sauber.
Das stimmt. Das wäre jetzt sozusagen meine nächste Frage nämlich gewesen, wenn wir regionalen Klimaschutz diesen Begriff haben. Der Klimaschutz funktioniert ja nicht in Grenzen gedacht. Das Richtig. Muss ja dann in Hand greifen.
Ja. Völlig richtig.
Wie schwer ist das?
Es muss Hand in Hand greifen, aber es muss jeweils vor Ort passieren. Klimaschutzmaßnahmen sind ganz viele lokale Maßnahmen. Beispielsweise eine Schule, die vor Ort energetisch saniert wird, die erstmal effizient betrieben wird. Wir helfen im Bereich Energiemanagement, nennen wir das, und zeigen Kommunen, wie ich die bestehenden Gebäude so effizient wie möglich betreiben kann. Also Verbräuche überwachen, Heizungsregelungen einstellen, im nächsten Schritt dann gucken, welche Räumlichkeiten werden zu welchen Zeiten genutzt und das optimieren, Sanierungskonzepte erstellen, dann mit Hilfe eines Finanzierungsmodells, das wir Contracting nennen, einen Investor suchen, der ohne Inanspruchnahme von kommunalen Mitteln in die Sanierung der Schulgebäude investiert und sich refinanziert aus den erzielten Einsparungen. Das passiert alles vor Ort. Und ist lokal und da hängt es wenig davon ab, was in der Nachbarkommune passiert. Also ich kann tatsächlich vor meiner eigenen Haustüre fegen und schon meinen Teil des Problems lösen.
Es geht aber ja auch um Ziele, die sich ein Land wie Baden-Württemberg setzt. Wenn ich dann lese, in 15 Jahren möchte man klimaneutral sein. Ist das realistisch oder fliegt einem sowas dann schnell wieder um die Ohren?
Das ist extrem ambitioniert. Das bedeutet, dass wir sehr viel mehr Gas geben müssen im übertragenen Sinne. Das bedeutet, dass wir eigentlich jede Entscheidung, die wir in der Kommune, aber auch im Landtag treffen, hinterfragen müssen, ob die kompatibel ist mit diesen Zielen. Und das passiert noch zu wenig. An der einen oder anderen Stelle macht der Klimaschutzmanager hervorragende Arbeit. In anderen Kommunen ist der Klimaschutzmanager das Feigenblatt dafür, dass ich an anderer Stelle nichts oder zu wenig tue. Heißt, wir müssen schneller werden, wir müssen mehr Maßnahmen umsetzen, um diese Ziele zu erreichen. Sie sind höchst ambitioniert.
Im Juni verklagte die Deutsche Umwelthilfe das Land Baden-Württemberg, weil das gesetzlich vorgeschriebene Klimaziel für 2030 um 6 Millionen Tonnen CO2 oder um 17% verfehlt wird. Das ist natürlich eine Berechnung der Umwelthilfe. Da schlägt dann eine Berechnung die andere wahrscheinlich, die man sich entgegenwerfen kann. Das zeigt aber halt ja auch schon, wir waren eben schon bei Klimazielen, dass das immer sehr, wie haben Sie es gesagt, ambitioniert ist. Wenn man sie dann vor allen Dingen nicht erreicht, taucht sowas dann natürlich wieder auf. Haben Sie da eine beratende Funktion, dass Sie sagen, lasst es uns doch anders machen?
Wir haben da keine unmittelbar beratende Funktion. Ob die Klage der Deutschen Umwelthilfe dem Klimaschutz in Baden-Württemberg hilft oder nicht, vermag ich jetzt nicht wirklich zu beurteilen. Sie legt natürlich ein Stück weit den Finger in die Wunde und macht deutlich, wir sind nicht auf Zielpfad. Und wenn das erreicht wird, dann ist vielleicht schon gar nicht schlecht.
Der Hintergedanke ist anscheinend der, dass zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen des Landes sozusagen damit erreicht werden sollen. Ob das dann tatsächlich der Fall ist, das muss man dann halt abwarten. Aber wie sieht denn momentan, was würden Sie sagen, wenn wir eine gedankliche To-Do-Liste aufsetzen, was muss das Land am dringendsten erstmal machen in Sachen Klimaschutz?
Also eines wünsche ich mir raus aus den politischen Schützengräben. Klimaschutz ist im Moment ein parteipolitisches Thema, was ich sehr schade finde. Wenn wir nach Dänemark schauen, wir haben viel mit Dänemark zu tun, wir lernen viel aus Dänemark, gerade im Bereich der Wärmeplanung, dann sehen wir dort, dass die Frage Klimaschutz ja oder nein kein parteipolitisches Thema ist, sondern übergreifender Konsens. Wenn wir das erreichen würden in Baden-Württemberg, dann hätten wir ganz viel gewonnen. Da wären wir ein gutes Stück vorangekommen.
Wie haben die Dänen es erreicht?
Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich sitze nicht im dänischen Landtag.
Dass man sich da sozusagen hätte was abschauen können, ja, wie man sozusagen alle Parteien auf Kurs kriegt.
Das Ergebnis haben uns die Kollegen in Dänemark so vermittelt, aber wie sie dorthin gekommen sind, weiß ich nicht. Was müssen wir in Baden-Württemberg tun? Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien noch deutlich beschleunigen. Wir sind im Bereich Photovoltaik schon durchaus gut dabei. Da sind wir quasi auf Zielpfad. Im Bereich Windenergie stehen wir noch in den Startlöchern, muss man sagen. Da muss noch viel mehr laufen. Sieht im Moment nicht schlecht aus, sind relativ viele Anlagen in der Genehmigung und auch die Genehmigungsquote ist gestiegen. Das heißt, da sind wir auf einem positiven Weg. Wir brauchen mehr Flächen. Das heißt, wir brauchen auch für die Industrie ja eine gesicherte, erneuerbare Stromversorgung. Und das funktioniert nur mit Wind, mit Sonne und mit entsprechenden Speichermöglichkeiten. Ich wünsche mir einen Klimavorbehalt. Das heißt, wenn ich ein Gesetz in den Landtag einbringe, wäre es schön, bei jedem Gesetz mal drauf zu schauen, ist es kompatibel mit unserem Klimaziel oder steht es denen im Wege und was müsste ich tun? Wie müsste ich es verändern oder wie müsste ich das Förderprogramm verändern, damit es kompatibel ist mit unseren Klimazielen?
Ich habe mir noch die Reduktion der Treibhausgase aufgeschrieben. Bis 2030 um 65% möchte man das gedrückt haben. Bis 2045 möchte das Land netto treibhausgasneutral sein. Was heißt eigentlich netto neutral dann in dem Zusammenhang?
Das bedeutet, dass die Emissionen, die entstehen, nicht höher sind, wie das, was natürliche Senken aufnehmen können. Also Moore und Wälder. Das bedeutet faktisch, dass null CO2-Emissionen ausgestoßen werden dürfen, weil das Senkenpotenzial der Wälder und der Moore so klein ist, dass wir da nicht wesentlich kompensieren können. Wir können natürlich noch über Speicherung nachdenken, da sind wir aber großtechnisch noch ein gutes Stück davon entfernt.
Ist das mit den Zahlen, die ich eben nannte, ein Ziel, wo Sie sagen, auch ambitioniert oder?
Sehr ambitioniert, insbesondere im Mobilitätsbereich sind wir von diesen Zielen, muss man wirklich sagen, sehr weit entfernt, weil der Mobilitätsbereich in den letzten 30 Jahren zu den Klimaschutzzielen noch nicht viel beigetragen hat. Wir sind immer noch auf dem Niveau von 1990. Im Bereich Energieerzeugung, Stromerzeugung hat sich viel getan. Im Bereich Gebäudesanierung hat sich durchaus schon einiges getan, wobei wir da eine gegenläufige Bewegung haben, unsere Wohnfläche pro Kopf ist in den letzten Jahren nochmal deutlich gestiegen. Das heißt, wir haben zwar effizientere Gebäude, aber pro Kopf einfach deutlich mehr Wohnfläche als vor 30 Jahren. Und vor 30 Jahren haben wir nach meiner Wahrnehmung jetzt auch nicht wirklich in beengten Verhältnissen gelebt und gewohnt. Heute steuern wir knapp auf die 50 Quadratmeter pro Mensch zu in Baden-Württemberg. Die wollen alle gebaut und beheizt werden, diese 50 Quadratmeter.
Laut neuer Gesetzlage müssen die Kommunen im Land unabhängig von der Einwohnerzahl eine Wärmeplanung vorlegen. Was muss so eine Planung beinhalten?
Also die Kommune fängt damit an, mal Bilanz zu ziehen, welche Energieverbräuche, welche Wärmeverbräuche fallen denn tatsächlich in der Kommune an. Für die Beheizung der Gebäude, für Prozesswärme, für die Industrie, für Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Bestandsaufnahme. Mhm. Wie viel Erdgas wird verbraucht, wie viel Öl wird verbraucht. Im zweiten Schritt schaut sich die Kommune an, welche Potenziale zur Nutzung erneuerbarer Energien bestehen in der Kommune. Wind, Oberflächen, Gewässer, Photovoltaik, Solarthermie. Und dann schaut man, wie kriegt man beides zur Deckung? Wie kann ich den Wärmebedarf, den ich heute habe, mit erneuerbaren Energien decken? Das ist der dritte Schritt. Und als vierter Schritt überlege ich mir dann, wie komme ich von A nach B? Das heißt, wie erreiche ich von meinem Status quo heute das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung? Das ist die Wärmeplanung.
Wie kommen Sie mit der Agentur dann, mit Ihrer Agentur dann ins Spiel? Das heißt, am besten vor der Wärmeplanung schon beratend für die Gemeinde, für die Kommune? Oder schauen Sie nachher auf die Zahlen und sagen, oh, da müssen wir aber mal dringend einen Tipp geben?
Wir sind nicht der Oberkontrolleur, sondern wir unterstützen im Vorfeld. Wir haben beispielsweise die Spielregeln entwickelt, wie man so eine Wärmeplanung angeht, den Leitfäden dazu, den Technikkatalog, das heißt die Rahmenbedingungen, mit denen das Planungsbüro, das so eine Wärmeplanung typischerweise für die Kommune macht, dann arbeitet. Da haben wir viel wieder nach Dänemark geschaut und uns abgeguckt, was dort Usus ist, was dort sich bewährt hat, weil Dänemark macht diese Wärmeplanung seit den 1980er Jahren, haben dort sehr viel mehr Erfahrung wie wir. Und deswegen müssen wir nicht das Rad neu erfinden, sondern gucken, was dort schon funktioniert. Wenn eine Kommune dann Fragen hat zur konkreten Wärmeplanung, dann darf sie sich die Kommune gerne an uns wenden. Wir helfen auch bei der Ausschreibung der Dienstleister, vernetzen die Dienstleister, vernetzen Kommunen, sind also schon ein Stück weit Rückraumspieler für die Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung.
Diese Wärmeplanung muss bis spätestens 2028 vorgelegt werden?
Für alle Kommunen bis 2028. Baden-Württemberg war ja Vorreiter bei der kommunalen Wärmeplanung. Also bevor es das Bundesgesetz gab, hatten wir in Baden-Württemberg ja schon die Anforderung für die größten 104 Kommunen, die Wärmeplanung bis Ende des Jahres 2023 abzuschließen. Das heißt, wir sind da ein gutes Stück vorne dran. Und müssen jetzt dann halt gucken, dass wir aus der Planung in die Umsetzung kommen. Das ist noch die nächste Herausforderung.
Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, es geht in den Gesetzestexten ja oftmals auch wirklich um Kleinigkeiten, um Marginalien. Da habe ich in der Vorbereitung dann etwa gelernt, dass die Behörden unterscheiden zwischen einen Plan vorlegen oder abgeben. Als abgegeben gilt ein Plan nämlich, wenn der Gemeinderat zugestimmt hat. Sind Ihnen solche Wortklaubereien, nenne ich sie jetzt mal, bekannt?
Ich würde es nicht als Wortklauberei bezeichnen, sondern es macht schon viel Sinn, dass der Gemeinderat sich mit dem Wärmeplan auseinandersetzt und sagt, jawohl, diesen Wärmeplan finde ich gut und sinnvoll, Klammer auf, und bin dann auch bereit, den umzusetzen.
Trotzdem sind Sie ja für mich als Ingenieur jemand, der gerne was macht, ja. Dass man sich dann mit solchen Kleinigkeiten auch noch aufhalten muss, wenn es alleine um Formulierung geht. Sind wir dann wieder an dem Punkt, wo die Geduld nicht ganz so groß ist?
Ja, da tue ich mich dann an mancher Stelle ein bisschen schwer. Aber nochmal, ich finde es schon sinnvoll, wenn sich der Gemeinderat mit solchen Dokumenten beschäftigt. Denn es hilft nichts, wenn nur die Verwaltung diesen Wärmeplan erstellen lässt und den an Souverän, und das ist der Gemeinderat ist der Souverän der Kommune, vorbei ans Regierungspräsidium gibt. Das soll ja durchaus auch öffentlich werden, dass die Kommune sich mit dem Thema auseinandersetzt. Der Bürger muss ja wissen, die Kommune plant die Wärmeversorgung. Das kann bedeuten, dass zum Beispiel irgendwo ein Wärmenetz entstehen kann und ein Wärmenetz sinnvoll ist. Das sollte der Bürger dann hinterher ja auch wissen, wo soll das passieren. Mhm. Und die Kommune muss sich dann überlegen, wer macht das, wenn ich kein Stadtwerk habe? Ein Stadtwerk ist dann der logische Akteur für den Aufbau eines Wärmenetzes. Und deswegen macht es schon Sinn, sowas öffentlich zu machen.
Jetzt wissen wir aber auch, dass viele Stadtkassen leer sind. Wie sollen Kommunen und Gemeinden ihren Teil zum Klimaschutz dann finanzieren?
ganz zentrale Frage. Die finanziellen Möglichkeiten der Kommunen sind im Moment gerade nicht toll. Für die Sanierung eigener Liegenschaften gibt es Finanzierungsmodelle, die sich beispielsweise Contracting nennen. Blöder Name für ein tolles System. Mhm. Contracting heißt nichts anderes, dass ich versuche, ein Paket zu schnüren aus Maßnahmen bei der Sanierung einer Schule, bei der Sanierung eines Kindergartens oder sonstiger öffentlicher Gebäude, die sich wirtschaftlich umsetzen lassen. Sucht dafür einen privaten Dienstleister, der die Investition tätigt, also beispielsweise den Heizkessel erneuert, die Regelungsanlage erneuert, die Beleuchtungsanlage erneuert und sich refinanziert aus den erzielten Einsparungen. Das heißt, Contracting finanziert sich in sich selber und belastet den kommunalen Haushalt nicht, sofern die Genehmigungsbehörden dem zustimmen.
Der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg Contracting, als es nämlich um die Finanzierung für die Kommunen geht in Sachen Klimaschutz. Und Sie haben jetzt gerade während die Musik lief gesagt, da gibt es eigentlich auch noch ein ganz passendes Beispiel dazu, nämlich die Straßenbeleuchtung.
Genau. Der Austausch von Straßenbeleuchtungen ist eine hochwirtschaftliche Maßnahme. Durch den Austausch lässt sich bis zu 80% Energie einsparen, wenn ich noch alte Beleuchtungen aus den 80er Jahren oder 90er Jahren habe. Und dafür ist dieses Werkzeug hervorragend geeignet. Beispielsweise aber auch für den Bau von Photovoltaikanlagen, weil eine Photovoltaikanlage rechnet sich in aller Regel. Heißt, solche Dinge, die sich wirtschaftlich rechnen, sind ideale Maßnahmen, die ich mit Contracting umsetzen kann.
Photovoltaikpflicht haben wir mittlerweile in Baden-Württemberg bei Neubauten. Ist das ein Weg, wo Sie sagen, das ist schon mal ganz gut, aber nicht nur bei Neubauten am besten?
Es gibt ja auch eine Photovoltaikpflicht für bei Bestandssanierungen. Das macht auch Sinn. Photovoltaik ist inzwischen eine Technik, die sich für ganz viele Anwendungen einfach wirtschaftlich rechnet. Insofern ist es eigentlich der Zwang zum Glück, weil die Photovoltaikanlage fast in allen Fällen für den jeweiligen Investor wirtschaftlich ist.
Und da lassen wir ja anscheinend auch noch eine Menge liegen. Also wenn ich eine Zahl sehe, dass 88% des Potenzials der Dächer ungenutzt sind, dann ist da noch Bedarf.
Da ist durchaus noch Bedarf, vor allem in den Städten. Auf dem Land sieht man schon viele Photovoltaikanlagen. Denn wenn man da durch die Straßen schaut, gibt es quasi auf jedem Dach eine Photovoltaikanlage in manchen ländlichen Gegenden. Wenn Sie von oben auf Stuttgart drauf schauen, finden Sie noch ganz viele Dächer, die nicht blau sind. Da gibt es in der Tat noch viel Potenzial, was aber natürlich auch in den Eigentümerstrukturen hängt. Auf dem Mehrfamilienhaus, das einer Wohnbaugenossenschaft gehört, wird es sehr viel schwieriger, eine Photovoltaikanlage wirtschaftlich hinzubekommen, wie auf meinem Privathaus oder auf dem Haus, auf dem Dach meines Gewerbebetriebs.
Und da haben wir aber trotzdem auch einen Unterschied tendenziell zwischen Land und Stadt? Also dass wir eben in der Stadt deshalb genau so viele Dächer haben, wo keine Photovoltaikanlage drauf ist?
Genau, in der Stadt hat es halt mehr Familienhäuser, mehr Wohneigentümergemeinschaften als im ländlichen Raum.
Ihre Agentur berät auch den Normalbürger, nicht nur Gemeinden und Unternehmen. Sie haben am Anfang gesagt, in erster Linie bei der Sanierung.
Genau, Zukunft Altbau ist der Name unseres Programms, mit dem wir auch den Bürger beraten rund um das Thema energetische Gebäudesanierung. Da liefern wir einerseits Material auch für die regionalen Energieagenturen, die dies nutzen, haben eine, denke ich, ganz gute Homepage, in der auch eine KI inzwischen im Einsatz ist. Ernie berät Sie, wenn Sie sich auf der Homepage von Zukunft Altbau bewegen. Es gibt viel Papiermaterialien und wir sind auch mit dem sogenannten Sanierungsmobil unterwegs. Das ist ein Trailer, in dem ein Energieberater auf dem Marktplatz denjenigen berät und informiert, der sich mit dem Gedanken trägt, sein Haus energetisch zu sanieren.
Das heißt also, ich melde mich bei Ihnen, wenn ich alleine Bewohner einer Altbauwohnung reicht nicht, sondern ich sollte der Besitzer des Hauses sein.
Wenn Sie Besitzer des Hauses sind, haben Sie einen größeren Hebel in der Hand. Als Bewohner der Wohnung haben Sie die Möglichkeit, die Heizungsanlage effizient zu betreiben. Das können wir Ihnen gerne auch erklären, wie das geht. Aber die Kernzielgruppe sind tatsächlich die Eigentümer von Einfamilienhäusern und kleinen Mehrfamilienhäusern.
Was ich mich ja gefragt habe, also ob alle, Sie haben ja eben schon so gesagt, dass es nicht Einsicht bei allen Menschen gibt, auch bei einem Bürgermeister, der dann sagt, nö, erstmal sollte China mal was machen. Es gibt ja dann auch so Angaben wie, wir hatten es eben schon davon, sehr viele Autos pro Kopf in Baden-Württemberg, anders als in anderen Bundesländern. Ich habe noch eine gescheiterte Klage eines Elternpaares mitgenommen. Da ging es dann um das Essen in der Schulkantine, nur einmal Fisch oder Fleisch in der Woche käme einer Mangelernährung gleich. Ob wir überhaupt schon bereit alle dafür sind, für den Klimaschutz?
Das ist jetzt eine gesellschaftliche Frage. Ja. Diese kann ich Ihnen nicht wirklich beantworten. Sind wir bereit? Wir müssen bereit sein. Wir kommen gar nicht drum rum.
Verbietet sich eigentlich ein Blick in die Zukunft in Sachen Klima, weil es eine unseriöse Spekulation wäre?
Der Blick in die Zukunft verbietet sich nicht, sondern der ist, denke ich, dringend nötig, um sich klar zu werden, wie dringend Klimaschutz ist. Denn wenn wir auf eine 3 Grad wärmere Welt zusteuern, dann haben wir Verhältnisse, die wir alle nicht haben wollen. Dann werden halt Bereiche unbewohnbar und es wird für den Menschen sehr unangenehm. Heißt, wir müssen eigentlich nicht das Klima schützen, sondern uns vor dem sich ändernden Klima.
Weil das Klima unentwegt weitermacht.
Das Klima ändert sich dank in Anführungszeichen unserer steigenden CO2-Emissionen weiter und vor allem hat das Klima eine relativ hohe Zeitkonstante. Mhm. Heißt, das, was wir heute in CO2-Emissionen verursachen, fällt uns auch in 20 Jahren noch auf die Füße.
Wir können ja mal so ein paar Punkte durchgehen. Wie sieht es mit Trinkwasserknappheit in den kommenden Jahren in Baden-Württemberg aus? In einigen Regionen des Landes wurde die Wasserentnahme aus Flüssen, Seen, Brunnen während heißer Phasen jetzt schon so ein bisschen eingeschränkt.
Das wird uns zunehmend begegnen, weil sich die Niederschlagsverhältnisse verändern werden. Das heißt, wir werden künftig weniger Niederschläge im Sommer und mehr Niederschläge im Winter bekommen. Wir werden mehr Starkregenereignisse bekommen. Wir werden im Zweifelsfall auch mehr Hochwasserereignisse bekommen bei gleichzeitig trockeneren Phasen. Carsten Schwanke war ja vor nicht allzu langer Zeit bei Ihnen zu Gast, der dann auch mal darauf hingewiesen hat, dass die Hochphasen, also die eines meteorologischen Hochs, sehr viel länger werden durch den Klimawandel. Und sowas wirkt sich dann auch auf die Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg aus. Denn ich hatte vorher schon das Beispiel mit dem Gletscher, der zum sich verändernden Pegelstand am Bodensee führt. Im Frühsommer hatten wir schon sehr niedrige Wasserpegel am Bodensee. Das wird uns häufiger ereilen.
Schauen wir in die Wälder, der Umbau der Wälder weg von, das hatten Sie auch eben, hatten wir schon vorab so ein bisschen besprochen, weg von Fichte, Tanne, Buche, Eiche, dann mehr hin zu, was sind es dann, Mittelmeerkiefern. Das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, muss aber dringend auf den Weg gebracht werden.
Im Schwarzwald sehen wir die Folgen des Klimawandels. Ich selber habe einen kleinen Wald und habe mit 14 mit meinem Vater zusammen Fichten gepflanzt. Die kann ich jetzt alle zu Brennholz verarbeiten, weil die alle tot sind. Das ist am Ostrand des Schwarzwaldes. Die sind auf den relativ wenig wasserhaltenden Böden tot. Am Südhang des Schwarzwaldes sterben die Fichten, weil sich die Niederschlagsverhältnisse ändern. Und den Wald umzubauen ist eine Generationenaufgabe. Das passiert ja nicht innerhalb von 14 Tagen, dass ich mal kurz die bestehenden Bestände abräume und durch neue ersetze. Ja, die Art der Bäume wird anders werden. Es wird sicher nicht mehr die Fichte werden, sondern zum Beispiel die Douglasie oder bestimmte Eichenarten, die höheren Temperaturen, die längeren Trockenperioden besser widerstehen.
Das heißt, auch in Ihrem persönlichen Fall, Sie setzen dann eher auf die Douglasie und setzen die Douglasie demnächst in Ihrem Waldstück?
Ich werde mischen, verschiedene Baumarten mischen, weil ich heute noch nicht weiß, was in den nächsten 30 Jahren passiert. Und ich habe die Hoffnung, dass sich der Mischwald stabiler entwickelt wie die Monokultur. Das hat sich bisher immer so bewahrheitet und so werde ich das auch mit meinem Kleinstwaldstück praktizieren.
Eine grundsätzliche Frage, finde ich, ist ja auch, ob es schlau ist, immer nur zu reagieren, statt vielleicht die Ursachen zu bekämpfen. Wenn ich die Stichworte Verkehr und Industrie mir rauspicke, in Sachen Verkehr haben wir schon deutlich gemacht, tun wir uns in Baden-Württemberg, gerade was das Auto angeht, dagegen zu steuern, doch recht schwer.
Das ist definitiv so. Wir führen im Moment ja gerade die Diskussion, Verbrenner aus, ja oder nein. Wobei klar ist, die Zukunft liegt im Elektrofahrzeug, da führt gar kein Weg dran vorbei. Die Frage ist nur, wie schnell schaffen wir den Umstieg? Und die Frage ist natürlich auch, braucht wirklich jeder Haushalt 2 Autos? Oder können wir zumindest mal das Zweitfahrzeug durch ein Carsharing-Fahrzeug ersetzen? Schaffen wir es, den einen oder anderen Weg vielleicht auch mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu erledigen? Viele Wege, die wir heute mit dem Auto bewältigen, liegen unter 5 Kilometer, also Strecken, die klassischerweise mit dem Fahrrad gut zu bewältigen sind. Ihr Hausarzt wird Sie dafür loben, dass Sie Ihr Auto ab und zu mal stehen lassen, weil das tut Ihrem Kreislauf, Ihrer Gesundheit auch gut. Heißt, im Bereich Mobilität gibt es viel zu tun und wir sind von unseren Zielen noch sehr weit entfernt.
Und wenn wir in die Zukunft schauen, hätte ich eine persönliche Frage noch. Wenn Sie Ende des Jahres sozusagen Ihren Stuhl räumen, was machen Sie dann?
Ich will einerseits mich wieder konkret mit Projekten beschäftigen, also Energieberatung machen. Und werde ansonsten mein selbstgebautes Kanu das eine oder andere Mal noch auf den Fluss setzen. Vielleicht noch ein paar mehr Wanderungen machen und ansonsten schauen, wo sich ehrenamtlich noch Aufgaben anbieten.
Wir gucken so ein bisschen auf die Hörerreaktionen und haben Alexander Sibirski aus Bad Wörishofen. Er hat eine recht klare Meinung in klarer Sprache. Er sagt, wir haben es eindeutig verkackt. Seit über 40 Jahren bin ich im Natur- und Umweltschutz aktiv engagiert. Alle demokratischen Mittel haben versagt. Podiumsdiskussionen, Demonstrationen, politisches Engagement. Nichts ist besser geworden. Meine Erkenntnis ist, es ist in Wirklichkeit nicht gewollt, weil es einfach bequemer ist, zwei Erden zu verbrauchen, als aktiv etwas zu ändern. Das ist sehr düster.
Das ist sehr düster und bringt uns nicht weiter. Ich kann den Hörer durchaus verstehen, aber andererseits würde ich immer den Blick nach vorne richten und sagen, was kann ich denn noch tun? Und es gibt durchaus ja jede Menge. Und dieses Engagement hat dazu geführt, dass wir in der Klimaschutzpolitik sehr viel weitergekommen sind in den vergangenen 30 Jahren. Nicht weit genug, aber diese Bemühungen der Ehrenamtlichen, der engagierten Menschen war nicht umsonst und wird auch nicht umsonst bleiben.
Josef Schmid hat sich bei uns auch gemeldet.
Hallo SWR1, hier ist Josef Schmid aus Schelklingen. Meine Frage ist für mich als Gemeinde- bzw. Stadtrat, wo bekommt man eine ordentlich gute Beratung her für unseren Gemeinderat, für die Erfüllung im Klimaschutzpaket zu erreichenden Ziele? Weil das doch sehr differenziert alles gesehen werden muss, würde das mal gern wissen, ob da jemand was weiß.
So, und da müssten Sie doch direkter Ansprechpartner sein, oder?
Genau, dafür sind wir direkter Ansprechpartner. Der Gemeinderat darf sich unmittelbar bei uns melden. Wir helfen dem weiter. Wir haben einen eigenen Newsletter für Gemeinderäte. Wir haben einen Gemeinderatgeber. Das ist eine Landingpage auf unserer Homepage, wo der Gemeinderat spezielle Informationen findet zu den Möglichkeiten, die sich bei ihm in der Gemeinde auftun. Also wir sind dafür der richtige Ansprechpartner.
Homepage ist kea-bw.de.
Vielen Dank.
Sehr gern. Robert hat sich gemeldet. Warum wird der CO2-Verbrauch immer nur im Ländervergleich angegeben, nicht runtergerechnet im Personenverbrauch? Wie würde es dem Klima gehen, wenn China und Indien die gleichen personenbezogenen CO2-Verbräuche haben wie wir?
Also CO2-Verbrauch wird schon auch pro Kopf angegeben. Wir liegen in Baden-Württemberg, glaube ich, bei 5,8 Tonnen pro Person. Im bundesdeutschen Durchschnitt liegen wir bei 6,8. China hat sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben entwickelt. Das heißt, China liegt in einer ähnlichen Größenordnung wie wir. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber in der Größenordnung. Indien liegt immer noch sehr viel unter uns. Das heißt, wenn jeder Inder genauso viel CO2 emittiert wie wir, dann geht es dem Klima noch schlechter. Aber auch in Indien wird viel in Sachen erneuerbare Energien getan, um den Anstieg dort zu bremsen.
Gitte hat sich gemeldet zum Thema Sanierung Altbau. Diese Pflicht kostet, wie vielen 60-Jährigen das eigene Haus. Man will das Dach und die Fassade renovieren und braucht dann noch Photovoltaik. Da reichen 100.000 Euro nicht mehr aus. Die ganze Altersvorsorge ist weg. Somit ist alles kaputt, was man ewig gespart und abbezahlt hat. Also sie macht eine recht negative Rechnung auf.
Da würde ich eindeutig dagegen halten und ihr empfehlen, mit einem Energieberater bzw. mit einer regionalen Energieagentur mal über ihr konkretes Projekt zu reden. Zum einen sparen sie dadurch, dass sie ein Gebäude sanieren, ja durchaus Energiekosten ein. Egal, ob das heute noch die Gas- oder Ölheizung ist oder künftig die Wärmepumpe. Mit einem sanierten Gebäude brauchen sie weniger Energie und damit weniger laufende Kosten. Das ist der eine Punkt. Zum Zweiten gibt es entsprechende Förderangebote, mit denen die Investitionskosten deutlich gedrückt werden können. Die Förderberatung machen auch regionale Energieagenturen. Die Energiepreise werden steigen, allein durch die absehbar steigenden CO2-Preise, die auf uns zukommen werden. Heißt, das, was wir heute an Gaspreis sehen, wird in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Heißt, Investitionen in mein Gebäude werden sich perspektivisch besser rechnen, als dies heute der Fall ist. Im Gegenteil, es ist nicht das Verbrennen meiner Immobilie, sondern das Bewahren des Werts der Immobilie in der Zukunft. Jedes Gebäude braucht ein bestimmtes Maß an Bauunterhaltung. Eine Immobilie ist nichts, die ich einmal errichte und für die nächsten 100 Jahre, ohne was dran zu tun, unverändert nutzen kann. Heißt, wenn ich ein Fenster erneuere, dann das entsprechend energieeffiziente Fenster, wenn ich an die Fassade ran muss, dann eben direkt nicht nur die Pinselsanierung, sondern es gleichzeitig auch dämmen, dann rechnen sich diese Maßnahmen durchaus.
Walter Schnorr aus Blansingen hat sich noch gemeldet, die Energieeinspeisvergütung privater PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen, soll ja gestrichen werden. Wie verträgt sich das mit dem Gleichheitsgrundsatz? Stromunternehmen dürfen voll abkassieren, private bekommen nicht einmal mehr den ohnehin mageren Einspeisungspreis.
Also zunächst, ich finde es falsch, die Einspeisevergütung für Private zu streichen. Gleichzeitig müssen wir aber uns anschauen, dass diese Einspeisevergütung heute in der Größenordnung von 8 Cent liegt. Heißt, deutlich höher als das, was ein Betreiber einer Megawatt-Freiflächen-Photovoltaikanlage für den Strom bekommt. Der liegt irgendwo in der Größenordnung von 5 bis 6 Cent die Kilowattstunde. Also wir dürfen auch nicht vergleichen, welchen Strompreis bezahle ich einschließlich den Netzkosten als Endkunde und was bekommt derjenige, der eine große Erzeugungsanlage betreibt vom Netzbetreiber.
Das war SWR 1 Leute mit Jens Wolters und Volker Kienzlin. Vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Expertise.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.